wir gesungen haben, Gott ist getreu. Dann habt ihr ja ein Beispiel, ein Zeugnis gehört, dass er ehemalige Jünglinge, ungefähr 20 Jahre alt, in seiner Treue nicht nur bewahren auf dem Weg des Glaubens kann, sondern dass er sie fördern kann in seiner Treue bis zu der Reife, die ihm wohlgefällig ist. Also, wir können jetzt gleich beginnen. Das Thema lautet die Festordnungen Israels als Heilsprogramm unseres Gottes. Und zwar in einem Ausmaß, in einer Weite, in einer Reichweite, wie kein Mensch es sich ersinnen könnte, sondern eben nur die Weisheit unseres Gottes. 50 Jahre kennen wir uns. Also wir können gleich beim Halljahr beginnen, nicht? Das ist allerdings dann gleich der Abschluss, die Herrlichkeit der Vollendung der Gedanken Gottes mit seiner ganzen Schöpfung. Dann könnten wir jetzt ja schön Amen, Halleluja singen und nach Hause gehen. Das wollen wir jetzt aber nicht. Jetzt wollen wir es uns etwas kosten lassen, und zwar etwas Aufmerksamkeit uns schenken lassen in Bezug auf die gewaltigen Dinge, um die es hier geht. Wir könnten uns fragen, was haben diese Festordnungen in Israel uns, den Gliedern des Leibes des Christus, zu sagen? Paulus gibt hier eine sehr deutliche, wenn auch nicht sogleich verständliche Antwort. Und zwar im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes. Da sagt er, euch, die ihr nun unter der Gnade Gottes in Christo stehen dürft, euch richte niemand über Speise oder Trank. Und dann weiter. Oder in Ansehung eines Festes oder von Neumonden und so weiter. Sabbaten, was da alles dann in Frage kommt. Ja, jetzt könnten wir sagen, gut, das ist die Weisung des Paulus, also die Dinge des alten Bundes, Speisevorschriften und Festvorschriften, mit denen haben wir nichts mehr zu tun, geht uns nichts an, Papierkorb, uns genügt das Neue Testament. Wäre vollständig falsch. Warum? Denn Paulus fährt ja weiter. Er sagt, alle diese Dinge sind ein Schatten. Und wenn ich einen Schatten sehe, dann weiß ich ohne weiteres zu sehen, dass noch zwei Dinge vorhanden sein müssen, damit ein Schatten überhaupt möglich ist. Nämlich, es muss ein Körper da sein, der den Schatten wirft. Und der Körper kann nur dann einen Schatten werfen, wenn er in einem Lichte steht oder geht. Stimmt. Oder habe ich recht? Wie sagt er, alle diese Dinge, jetzt vorerst wieder, fast wie etwas wegwerfend, sind nur ein Schatten. Ja, bitte. Und zwar ein Schatten von was? Von den zukünftigen Gut-, Wohl- oder Heilstaten Gottes. Ein Schatten. Und sofort fährt er tatsächlich weiter. Der Körper aber, welcher diese Schatten wirft, ist welcher? Der des Christus. Also, kein geringerer Körper, keine geringere Gestalt als der Leib des Christus ist es, der diese Schatten wirft. Ich bleibe beim Schatten nur noch mit einem Satz stehen, mit einer Frage. Kann an einem Schatten irgendein Punkt sein am Umriss oder eine Bewegung am Schatten, die am Körper nicht auch vorhanden wäre? Antwort, unmöglich. Verpflichtend für mich bedeutet das, es gibt im Alten Testament, die Schatten können nun so schwarz und dunkel sein, wie sie wollen. Je dunkler ein Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper wandelt. Aha, können wir uns merken, wenn es im Alten Testament dunkle Stellen geben sollte, wie ja etliche Theologie-Aussagen lauten, dann wissen wir, dann ist gerade dort die Herrlichkeit Jesu Christi umso wunderbarer auf den Leuchter gestellt. Also sind alle diese Dinge ein Schatten, und jetzt die Feste sowieso besonders, von der Herrlichkeit des Leibes des Christus, also von unserer eigenen zukünftigen Herrlichkeit, würde das uns vielleicht doch langsam interessieren. Ich denke, das müsste so sein und darf so sein. Nun, wir haben, ja, gehen wir diesen Weg, dass wir ein Kurzzeugnis des Apostels Paulus herausgreifen, und zwar aus dem Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Ein Kurzzeugnis. Denn es ist dem Apostel Paulus nicht erlaubt, als Chefarchitekt sich in Einzelheiten zu verlieren. Nach jener Aussage im Epheserbrief schreibt er: Ihr könnt mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus schon daran merken, wie ich euch eben zuvor in Kurzem geschrieben habe. Paulus darf die gewaltigsten Dinge der Geheimnisse Gottes nur mit ganz kurzen Strichen skizzieren, wie der Chefarchitekt den großen Wurf macht für ein Projekt, und dann im Übrigen hat er seine Mitarbeiter, Zeichner und Techniker, die dann die Detailpläne machen. Ja. Also, wir greifen heraus aus 1. Korinther 15 einige Verse von Vers 20 an. Nun aber ist Christus aus Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Unser Thema ist ja die Feste Israels als Heilsprogramm Gottes. Gehören diese Worte nun zum Heilsprogramm, die wir eben lesen? Ich denke, sehr zentral. Aber beachten wir in unheimlicher Kürze, in meinen Augen allzu kurz gefasst. Denn er fährt weiter. Werden alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, erstens. Zweitens. Sodann die, welche des Christus sind, bei seiner Ankunft oder Anwesenheit. Drittens, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Ist das eine Kürze von einem Gesamtheilsplan unseres Gottes? Der Erstling Christus, dann die, die sein sind, in seiner Anwesenheit, und dann das Ende. Ich habe bedauert, dass Paulus nicht mehr unter uns weilt. Dann hätte ich ihn bestürmt mit Fragen. Herr Paulus, Nummer 1, das geht doch, kann man verstehen. Nummer 2 ist schon weniger, verständlicher, weil umfangreicher, der Zahl nach. Und dann das Ende. Ja, Paulus, was verstehst du unter diesem dann das Ende? Wie weit dürfen wir da gehen oder wie weit geht da die Schrift? Und so weiter. Und Paulus würde mir antworten, und das tut er auch aus der Schrift. Ja, vielleicht würde er zu mir sagen, du Tor, warum willst du mich fragen? Alle Einzelheiten, die du beantwortet haben möchtest, die stehen längst in der übrigen Bibel geschrieben, bis in alle Einzelheiten. So. Ohne Zweifel handelt es sich hier um drei große Etappen. Und zwar nicht nur eine Auferstehung, wo man nach einer Auferstehung ins Gericht kommen kann und einem Gericht verfallen kann. Auch nicht von einer Auferweckung nur, wo man aufgeweckt wird und dann wieder einschlafen kann. Sondern es handelt sich hier um das letzte Große, was nicht mehr wegfallen kann, kein Zurück mehr gibt, dem Herrn sei Dank dafür, nämlich die Tatsache der Lebendigmachung. Dann ist man nämlich aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. Und dann ist uns das geschenkt, was niemand und nichts mehr rückgängig machen kann, was praktisch bedeutet, dass die schwersten Bedrückungen, Verfolgungen oder Erfahrungen, die der Herr dann auf uns legt oder sich erlaubt, auf uns zu legen, je nach dem Maße der Reife, nur noch dazu dienen, den inneren neuen Menschen umso wunderbarer wachsen und ausreifen zu lassen. So, also, aufstehen hat es zu tun mit dem Leibe, aufwecken mit der Seele und lebendig machen mit dem Geist. Und ich hoffe, wir alle, die wir jetzt hier sind, haben schon erfahren dürfen, dass wir dem Geiste nach lebendig gemacht worden sind. Der Geist des gläubigen Menschen ist lebendig gemacht. Er hat das Leben Gottes selbst, das unauflösliche Leben in sich. So. Das sind die drei Stücke: Auferstehung, Auferweckung und Lebendigmachung. Bei uns kommt zuerst das Innerste, unser Geist ist lebendig gemacht. Die Seele wird aufgeweckt und der Leib, der kommt zuletzt durch Auferstehung. So, jetzt aber die drei großen Lebendigmachungsorten werden alle lebendig gemacht, alle Menschen. Ein jeder aber, und zwar in seiner höchst eigenen Ordnung. Und jetzt, erstens Christus, der Christus. Zweitens dann die, die sein sind, bei seiner Anwesenheit. Und drittens das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Drei Phasen der Lebendigmachung, großzügig, in kürzesten Worten bezeugt von Paulus, drei Etappen. Warum betone ich das? Die drei. Wir schlagen auf 5. Mose 16, Vers 16. 5. Mose 16, Vers 16. Dreimal im Jahre sollen alle deine Männlichen vor Jehova, deinem Gott, erscheinen, an dem Orte, den ich erwähnen, den er erwählen wird. Erstens am Feste der ungesäuerten Brote, zweitens am Feste der Wochen oder der Sabbate und drittens am Fest der Laubhütten. Also wie viele Festordnungen gibt es in Israel während einem Jahr? Drei. Merken wir etwas? Ist da wenigstens einmal der Zahl nach, der Ordnung nach, drei Feste innerhalb der Jahreseinheit und drei Lebendigmachungen in Bezug auf die ganze Menschheit? Kleinigkeit. Ja, das hat noch nicht viel. Das ist erst das primitivste Einmaleins der Zusammenhänge. Die erste Festgruppe beginnt mit dem Schlachten des Lammes, Passa. Am nächsten Tag beginnt eine Festreihe von 7 Tagen, das Fest der ungesäuerten Brote. Das ist der zweite Teil des Passafestes. Das ist die erste Festgruppe. Die zweite Festgruppe, das Fest der Sabbate. Es ist vielleicht besser, wenn wir das so nennen, weil dieses zweite Fest im Jahre zu feiern war, nachdem 7 mal 7 Tage vergangen sind nach Passa. Das sind 7 Wochen. Das sind 7 Sabbate. Und der nächste Tag, also der 50. Tag nach Passa, nach Schlachten der Lämmer, war wieder eine Festordnung fällig geworden, nämlich das Fest der Sabbate. 50. Nur ein kurzer Hinweis. In die Art und Weise der Realisierung dieser Feste Israels nach dem Gesetz Israels, dem Buchstaben nach, Realisierung durch unseren Gott selbst in Christo Jesu. Hat sich Gott daran gehalten, dass an einem ganz bestimmten Tage im Jahr ein Lamm geschlachtet werden soll, durch die Hände der hohen Priester, unschuldig, rein, ohne Fehl. So bestimmt das Gesetz für das Passafest. Hat sich Gott daran gehalten? Als er sein Lamm seiner Welt zur Verfügung stellte, bereit war, seinen Sohn zu opfern, genau an dem Tage des Monats und sogar des Jahres und der Stunde, die das Gesetz bestimmt, hat sich Gott daran gehalten, was auf Golgatha geschah. Was geschah denn 50 Tage später? Pfingsten. Griechisch heißt 50 Pentekoste, und das haben wir deutsch sprechenden verquarkt zu Pfingsten. 50. Tag. Ja, da hielt sich Gott genau wieder an das Gesetz Mose und erfüllte am 50. Tag, was dort geschrieben steht, in Israel. Natürlich auf seine noch wunderbarere, geistliche und herrliche Weise, wie nur Gott dieses Gesetz verstanden hat bei der Anordnung des Gesetzes und es auch in seinem Sohne auf seine wunderbarste Weise dann durchgeführt oder erfüllt hat. Die dritte, letzte Festgruppe findet dann im 7. Monat statt, darf man sagen, im 1. Monat, Passa und ungesäuerte Brote. Und dann im 3. Monat, das sind dann die 50 Tage später, das zweite Fest, die zweite Festordnung, Fest der Sabbat, des 50. Tages, nach Passa, nach Schlachten des Lammes. Und dann im 7. Monat haben wir eine 3 Untergruppen, das Posaunenfest am 1. des 7., am 10. das Versöhnungsfest und am 15. Yom Kippur, Krieg Yom Kippur, haben wir noch im Ohr und im Herz, hoffe ich. Und am 15. Tag, am 1. Posaunenfest, am 10. das Versöhnungsfest, ja, Yom Kippur. Und am 15. beginnt das Laubhüttenfest und hat wieder 7 Tage gedauert. Bis zum 21., 22. des 7. Monats. Das ist in der Übersicht der Monate die Festordnung, die Dreierfestordnung in Israel. Ja, was bedeutet jetzt Posaunen, Versöhnung und Laubhüttenfest? Weil ja inzwischen nach Pfingsten Israel mit der Steinigung des Stephanus, Israel als Volk und die Führung den Messias Jesus abgelehnt hat, ist dieser Rhythmus der von Gott durchgeführten Festordnung des Gesetzes abgebrochen worden. Wir haben nun tatsächlich vor uns 3 Festordnungen. In der ersten ein Lamm wird geschlachtet. In der zweiten finden wir dann schon, da sind verschiedene Lämmer und viele Opfer werden gebracht. Nicht nur eine Gabe, wie bei der ersten Festordnung, da geht es schon in die vielen. Und bei der dritten Festordnung, da ist eine Fülle, das ist alles eigentlich, was noch fehlt an Darreichungen von Opfern und Vollendungsvorschriften, alles da. Bei der dritten Festordnung denken wir nur, Posaune, Signal für die Gerichte Gottes, die Endgerichte, aber dann Versöhnungsfest, bitte. Was hat denn Gott alles versöhnt? Das alles. Versöhnungsfest und dann Laubhüttenfest, wo man feiert von den allen Feldfrüchten und Früchten, die da gewachsen sind, holt man herein ins Haus Gottes, in die eigenen Häuser und freut sich an allen Früchten, die in der vergangenen Zeit gereift gewachsen sind. Und wir wissen, um was für Früchte es unserem Gott geht aus seiner Schöpfung. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Die sind dann alle da, was hier im Gesetz in Modellen und Schattenbildern festgehalten ist. Diese drei Festordnungen des Jahres sind noch lange nicht alle Festordnungen. Ich darf die anderen nur noch erwähnen. Das erste, was das Gesetz nennt und festlegt, ist der normale Sabbat. Jeder siebte Tag. Im Hebräischen heißt sieben einfach Sabbat. Der siebte Tag. Der Hebräer heute, der zählt ja nicht Sonntag, Montag, Freitag und so weiter, sondern der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, siebte Tag. Anders nicht, nur gezählt. Also sieben ist identisch mit Sabbat. Jeder siebte Tag ein Feiertag, Ruhetag, Sabbattag. Und dann kommen diese Dreiergruppe während einem Jahr. Und dann kommen die großen Festordnungen. Jedes siebte Jahr ist ein Sabbatjahr. Da wird nicht gesät und nicht geerntet. Und der Boden muss in Ruhe, der Ruhe überlassen werden. Hat jemand gefragt, ja, wohin haben denn die gegessen in dem Jahr? Ja, ihr werdet sehen, dass ich euch im sechsten Jahr doppelte Erträge schenken werde. Ihr sollt während dem siebten Jahr den Sabbat essen. So, wie geht denn das zu? Das heißt einfach, was von selbst wächst, auf Feld und wo es ist, einfach von der Hand in den Mund leben. Wunderbare Sache. Da sollt ihr nicht säen und nicht ernten. Erinnert uns dieses Wort des Gesetzes an ein Wort Jesu. Seht die Vögel der Himmel, sie säen nicht und sie ernten nicht und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Also seht, sogar im Gesetz ist so etwas Wunderbares drin verborgen. Und wir, Toren, sorgen uns, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, womit sollen wir uns bekleiden und so weiter. Nicht genug. Sieben Sabbatjahre sind zu zählen, dann haben wir ein 49. Jahr, das ist wieder ein Sabbatjahr. An dem darf nicht gesät und nicht geerntet werden. Und das 50. Jahr, das Hall- oder Jubeljahr, ist wieder ein Ruhejahr für das ganze Land und Volk. Da darf wieder nicht gesät und nicht geerntet werden. Also zwei Jahre lang wird nicht gesät und nicht geerntet, weil der Herr im 48. Jahre eine Ernte schenkt, die für zwei Jahre reicht, mit dem, was dann wieder von der Hand in den Mund vom Feld, was frei wächst, zur Verfügung steht. Schade, dass sowas nicht mehr gibt. Nicht? Nun, jetzt die großen Zusammenhänge. Diese drei Jahresfestordnungen entsprechen den drei von Gott genau bestimmten Erntezeiten. Das erste Fest findet statt zur Zeit der Gerstenernte. Das zweite Fest der Sabbate findet statt zur Zeit der Weizenernte. Und die letzte, dritte Festgruppe findet statt zur Zeit der Herbstallgemeinernte, wo Korn oder Most, das heißt Trauben, Wein und Obst und was da alles eben dann noch vorhanden ist, geerntet, gesammelt und geerntet wird. Drei Ernteordnungen von Gott. Drei Festordnungen, die je genau miteinander übereinstimmen, zeitlich und wie wir noch sehen werden, dem Inhalte nach, und zwar besonders dem geistlichen Inhalte nach, in Bezug auf die Aussage, dass diese Gesetzesbestimmungen bis in alle Einzelheiten genau das Heilsprogramm Gottes darstellen, wie er, auf welchem Wege, auf welche Weise er in seinem Ratschlussablauf alles nacheinander genau bis zur Vollendung seines Planes führen wird. Also, wenn ich irgendwo in eine Festversammlung gehe eines Abends, es wird mir das Programm in die Hände gedrückt beim Eingang. Kommt ja vor. Ich tue gut, das Programm mal zu studieren. Dann weiß ich zum Voraus, was ungefähr nacheinander kommt und was mich besonders interessiert und so weiter. Aber bitte, ich verbringe jetzt doch den Abend nicht, um das Programm zu studieren, sondern wozu bin ich gekommen? Um das Ganze mitzuerleben, was da geboten wird. Also, bitte, das Gesetz, jetzt sind wir an den Festordnungen, ist nur das Programm. Aber dieses Programm ist schon wunderbar. Könnte man sich ein Leben lang nur am Programm freuen. So geht es mir, das beim Lesen des Alten Testamentes. Aber wenn das Programm schon so wunderbar und erquicklich ist, nicht? Was muss erst die Sache, um die es geht, an Herrlichkeit nicht mehr zu überbieten sein? Nämlich die Heilstaten Gottes, die Auferweckungs-, Auferstehungs- und vor allem die Lebendigmachungsordnungen unseres Gottes in Bezug auf die ganze Schöpfung, in Bezug auf das ganze Weltall. Schön, wenn ein Programm vorliegt. Jetzt kommt etwas Eigenartiges. Eigenartiges. Wir schlagen auf, kommt eine ganz neue, hätte beinahe gesagt, Vision, aber hab keine Angst. Es ist ein ganz nüchternes, aber eigenartiges Gotteswort, und zwar finden wir das im Psalm 81. Psalm 81, und zwar in den Versen 3 und 4. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Eigenartige Aussage. Neumond, Vollmond. Kam einmal eine Schwester, Glaubensschwester, auf mich zu mit der Frage, Bruder Muhl, was ist da zu sagen? Eben hat mir jemand gesagt, du, immer am Karfreitag steht der Vollmond am Himmel. Ist das Aberglaube oder okkulte Sache oder was? Ist da was dran? Dann habe ich geantwortet, ja, liebe Schwester, da ist nicht nur was dran, sondern das ist die Ordnung unseres Gottes. Denn, wenn wir lesen, ihr sollt das Lamm schlachten am 14. Tage des Monats, dann heißt es im Hebräischen immer, oder am 10. Tage soll das geschehen, in jener Festordnung, oder am 15. des Monats, heißt es immer ab Neumond. Ab Neumond. Ihr sollt das Lamm schlachten am 14. Tage ab Neumond. Ja, was ist denn 14 Tage nach Neumond? Dann ist Vollmond. So. Ah. Dieses einfache Psalmwort stellt jetzt unsere Frömmigkeit und vor allem unseren Glaubensgehorsam einen Augenblick auf die Probe. Inwiefern? Als wir Gläubigen von heute gar nicht gewohnt sind, dass wir in unserem Gotteswort astronomische Aussagen haben, die in einer unabdingbaren Präzision mathematischer Art in Bezug auf den Heilsplan Gottes festgelegt sind. Am 10. des ersten Monats sollt ihr die Lämmer bereitstellen. Am 10. ab Neumann. Am 14. ab Neumann soll das Lamm geschlachtet werden. Dann habt ihr 7 Tage Fest der ungesäuerten Brote zu feiern. Das ist dann wieder ein Mondviertel vorbei. Es geht nach der Ordnung. Er hat den Mond gemacht, Psalm 104, für die bestimmten Zeiten, Festzeiten und Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Die Sonne am Himmel, die weiß nichts von ihrem Untergang. Aber der, für den die Sonne das Muster, das Bild ist, Christus, weiß er von jeher, dass er sterben muss, wenn seiner verlorenen Schöpfung geholfen werden soll? Wusste er das schon lang? Vor Grundlegung der Welt. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und das Angesicht Jesu leuchtet immer wieder wie die Sonne in ihrer Kraft. Und der Konfirmandenspruch meiner lieben Frau lautet, glaubt der viertletzte Vers im Alten Testament, über euch aber, die ihr meinen Namen noch fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln. Wer ist denn das? Dann wissen wir auch, was das bedeutet, ein Weib mit der Sonne bekleidet. Dann sind wir gar nicht erstaunt, wenn nachher die Rede ist von den übrigen ihres Samens, die das Zeugnis Jesu tragen. Hierher zurück. Dieser Abend, liebe Geschwister, dürfte, sollte uns darin befestigen, dass wir umso mehr dem Worte unserer Bibel völligeres Vertrauen entgegenbringen, als die Anläufe von Feind und weiß was für Seiten immer gewaltiger und unheimlicher werden. Gegen die Bibel als Wort Gottes. Nämlich, dass wir jetzt sehen dürfen, dass die in unserer Bibel verankerten Ordnungen, Gesetze, Satzungen, jetzt sind wir an den Festordnungen und Satzungen, von dem Gott, der alles geschaffen hat, in den kosmischen Ordnungen des Weltalls vorgeordnet hat in mathematischer Präzision und das, was auf der Erde geschieht, fügt sich unweigerlich diesen in der ganzen Schöpfung Gottes der Herrlichkeit gegebenen Gesetzen einfach ein. Ob wir das sehen, glauben oder nicht, spielt keine Rolle. Die Dinge laufen genauso nach der herrlichen Ordnung unseres Gottes. Oh. Mein väterlicher Freund und Bruder im Herrn würde mir jetzt vielleicht wieder mal ins Ohr flüstern, du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Aber das ist ja in der entsprechenden vom Wort, dem Überführtsein vom Wort, nötig und erlaubt. Wir schlagen das erste Kapitel unserer Bibel auf und beachten eine Tatsache. Sehr kurz. Vers 14 Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung der Himmel, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen, und jetzt kommt das Wort, um das es geht, und zur Bestimmung von Zeiten, Elberfelder Übersetzung. Das hebräische Wort heißt, sie seien, das ist die dritte Zweckbestimmung, zu Moadim, steht hier. Moadim, eigenartig. Das Zelt der Zusammenkunft. Ich hoffe, nicht nur meine, sondern unsere geliebte Stiftshütte nennt ja die Schrift das Zelt der Zusammenkunft. Heißt im Hebräischen, es ist das Zelt der Moadim. Und die Sterne hat Gott unter anderem gesetzt, Sonne, Mond und Sterne, zur Bestimmung der Moadim, der Zusammenkünfte, der Versammlung. Und jetzt kommt das Schönste, wenn ihr wollt. Dort, wo unser Bruder gelesen hat, in 3. Mose 23, wir schlagen das auf, 3. Mose 23, Vers 2, rede zu den Söhnen Israel und sprich zu ihnen, die Feste Jehovas, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese, dass wir unter diesem Ausdruck, wo es in der Elberfelder Anmerkung heißt, unter eigentlich bestimmte Zeiten Moadim, übersetzt meine Feste, meine Moadim. Die Sterne hat Gott bestimmt zur Festsetzung der Moadim. Und dieses Wort Moadim kommt in der Reihe der Verse von diesem 23. Kapitel etwa 10-mal vor. Immer wenn das Wort meine Feste, das sind meine Feste, die Feste, die ihr halten sollt, das erste Fest, das zweite, dritte, vierte und so weiter, Fest, immer Moadim. Also, Sterne bestimmt zur Festsetzung der Moadim. Jetzt lesen wir einmal der Feste, die Gott bestimmt. Und ja, was geschieht denn bei diesen Festen Israels nach dem Gesetz? Da hat sich alles Männliche zu versammeln, wo? Im Zelt der Versammlung der Zusammenkunft. Merken wir die Einheit. Was haben wir denn gelesen? Am Neumond Posaunenstoß. Warum? Das war wichtig für die Männer aus dem Stamme Issachar, die haben die Aussage für sich, es waren Männer aus dem Stamme Issachar, die hatten Einsicht in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste, wenn wieder ein Fest fällig geworden war. Ja, was hatten die zu tun, um zu wissen, wann wieder ein Zeitpunkt der Feste gekommen war? Was hatten die zu tun? Den Originalchronometer Gottes am Himmel zu beachten, zu befragen. Bitte schön. Das habe ich vor einer Viertelstunde gesagt. Jetzt kommt eine ganz neue Sicht, eine ganz neue Schau vor unsere Augen. Ich hoffe, ich darf sie in die Herzen legen. Damit wir verankert sind in der Tatsache, dass die Gesetzesordnungen in unserer Bibel genau den kosmischen, astronomischen Gesetzen entsprechen, die der Gott angeordnet, gegründet und bestimmt hat, der alles geschaffen hat. Alles geschaffen hat, alles unterhält und der sich nun in seinem Worte durch die Propheten, durch den Sohn und durch die Apostel geoffenbart hat. In seinem Wort. Jetzt schlagen wir auf 1. Mose 8. den letzten Vers. Die große Flut ist vorüber. Gott gibt dem Noah eine wunderbare Verheißung, 1. Mose 8, Vers 22. So selbstverständlich, dass wir, wenn wir das lesen, eben lesen, wie man ein Buch liest, man überliest es. Forthin, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören. Und jetzt kommen vier Paare. Erstes Paar, Saat und Ernte soll nicht aufhören, solange die Erde steht. Zweitens, Frost und Hitze. Drittens, Sommer und Winter. Viertens, Tag und Nacht. Warum betonen wir das? Hängt es von der Stellung der Sonne etwa ab, ob es Tag oder Nacht ist? Darf ich einmal ganz dumm fragen? Vielleicht merken wir langsam etwas. Nacht. Auf dem ersten Blatt der Bibel steht geschrieben, allein die Sonne beherrscht den Tag. Und Gott nannte das Licht Tag. Der Mond und die Sterne beherrschen die Finsternis. Tag und Nacht. Zweitletztes Paar, Sommer und Winter. Da hat die Sonne doch nichts dazu zu sagen. Ich rede extra töricht jetzt. Das zweiterste Paar, Frost und Hitze. Sonne, Mond, Vollmondnacht, klare. Frost und Hitze, Sonne und Mond. Und jetzt das erste, Saat und Ernte. Der Landwirt sät ja, wann er will, wenn es ihm einfällt, nicht? Vom Ernten schon gar nicht zu reden, nicht? Da muss er warten, bis die Saat und das Wachstum und die Ausreife aus der Erde so weit gediehen ist, wie Gott diese Zeitordnung des Säens, Wachsens, Ausreifens vom Himmel her, von Sonne, Mond und Sternen aus, vorgeordnet hat. Bitte. Und wenn wir jetzt wissen, dass die Feste in Israel, nach dem Gesetz, identisch sind den Zeitpunkten nach mit den Ernteordnungen, Saat und Ernte, identisch sind mit den Ernteordnungen, die Festordnungen, und Festordnungen und Ernteordnungen von Gott abhängig gemacht sind, vollständig, unabdingbar abhängig gemacht sind von der Stellung von Sonne, Mond, mindestens. So. Lasst uns einen Augenblick bei der Bestimmung des Passafestes stehen bleiben. Am 14. Tage ab Neumond, im ersten Monat des Jahres, Passa, das Lamm geschlachtet. Wann ist denn der erste Monat in Israel? In dem Zusammenhang. Die Juden feiern doch Neujahr wann? Im Herbst, September, Oktober. Das verschiebt sich auch um jeweils einen Monat. Um eine Mondlaufes. Warum? Die Bestimmung lautet, wenn die Sonne am Himmel den Punkt erreicht hat, dass wir auf der Erde Tag- und Nachtgleiche haben, dann heißt das astronomisch, dann hat die Sonne im Frühjahr in aufsteigender Bewegung den Himmelsäquator erreicht. Der Himmelsäquator verläuft genau senkrecht über unseren irdischen Äquator, nebenbei gesagt, erreicht. Und jetzt muss in Israel der nächstliegende Neumond, nachdem die Sonne diesen Mittelpunkt bezeichnet hat, der nächstliegende Neumond beachtet werden. Und wenn der bekannt ist, 14 Tage gezählt bis zum nächsten Vollmond. Und wenn am Vollmondtage muss das Lamm geschlachtet werden. Bitte, was ich jetzt sage, sage ich das oder sagt das die Schrift? Bitte? Die Schrift. Und zwar in einer Fülle von Aussagen. Ich möchte die großen Zusammenhänge heute Abend auf den Leuchter stellen können und mich nicht in Einzelheiten verlieren, obwohl wir dann abschließen. Ich gucke jetzt an die Uhr. Das hat wieder bald halb. Ja, jetzt müssen wir bald ans Feiern denken, bald schon Sabbat einschalten. Also, dann darf ich so sagen, die Frage stellen, wenn die Dinge übereinstimmen, dass diese großen, von Paulus in Kürze genannten Lebendigmachungsordnungen durch die drei vordargestellt sind, durch die drei Festordnungen eines Jahres, welche ihrerseits zeitlich identisch sind mit drei Ernteordnungen, dann stelle ich die Frage, Sinn ist die erste Lebendigmachungsordnung für Gott ein Fest, eine Ernte? Antwort ja. Ist die zweite Lebendigmachungsordnung, wenn schon eine, vielleicht Zehntausende von Menschen dran gekommen sind, lebendig gemacht zu werden aus dem Tode? Ist das ein Fest für Gott, eine Ernte für Gott? Und wenn dann die dritte Festordnung an die Reihe kommt, wo alles, was noch nicht eingeheimst, was noch nicht geerntet ist, geerntet wird. Ist das für Gott ein Fest? Eine Ernte? Wunderbar. Die Übereinstimmung. Jetzt darf ich mich kurz fassen. Das ist auch eine Kunst. In solchen gewaltigen Dingen, nämlich die erste Festordnung betrifft nicht nur Christus, den Sohn Gottes, allein in seiner Person, sondern, wo wir lesen, der Erstling Christus ist nicht nur er in seiner Person zu verstehen, sondern der Christus, nämlich er als Haupt samt seinem Leib. Wie der menschliche Leib einer ist, aber viele Glieder hat, also auch der Christus. So. Und jetzt, im Griechischen steht hier das Wort Erstling, Apache. Und dieses Wort Apache ist das griechische Wort für die Erstlingsgarbe, Das Wort Apache ist das griechische Wort für dieses Wort Erstling, entspricht im Hebräischen der Erstlingsgarbe, die beim Schlachten des Lammes, beim Passa, gewoben oder dargebracht wurde. Eine Garbe aber ist wohl eine Einheit, zusammengebunden zu einer Einheit, besteht aber aus vielen Ähren und noch mehr Körnern, Einzelzellen, wie der Leib des Christus einer ist, aber viele Glieder hat. So ist eine Garbe eine Einheit, hat aber viele Einzellebewesen in sich vereinigt. Und tatsächlich ist diese Übereinstimmung in der Septuaginta ganz verblüffend. Und wo wir lesen in Römer 8, dass wir den Erstling des Geistes besitzen, heißt wieder Apache, in Christo sind wir zum Erstling Gottes geworden, der Erstling. Die zweite Gruppe umfasst die, die sein sind in seiner Anwesenheit, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit, und wir kommen ja dann durch die Entrückung zur Vollendung. Die zweite Lebendigmachungsgruppe, die sein sind, wenn er anwesend sein wird,
nämlich Israel und aus den Nationen. Dann das Ende, und das ist aus den Festordnungen der entsprechenden Zeugnisse im Einzelnen, eines nach dem anderen wunderbar auseinandergebreitet, und dann die Schlussfeste mit ihren Ernteordnungen und Satzungen haben wir reichlich dann Antwort auf die Frage, was dürfen wir verstehen unter dem letzten Zeugnis, dann drittens das Ende der Lebendigmachung. Wir haben jetzt schon gemerkt, am Ende die letzte Festordnung ist identisch mit dem Heimholen, Einheimsen, Ernten und Sammeln alles dessen, was noch vorher nicht gesammelt wurde und nicht geerntet worden ist. Ich merke schon, die Zusammenhänge sind so gewaltig. Ich darf jetzt abschließend die erste Festordnung, weil die genau, wie wir jetzt, ich hoffe, sehen und merken können, uns, den Leib des Christus, vorschattet. Schattenriss des Leibes des Christus. Bitte. Paulus reserviert, legt mit Beschlag von diesen drei und verschiedenen Festordnungen nur die erste für uns, die Gemeinde Jesu, die Glieder seines Leibes. Was schreibt er? So lasst auch uns Festfeier halten, denn auch unser Pascha, Christus, ist geschlachtet. Also sind wir, weil das Lamm für uns geschlachtet ist, sind wir, die wir bis jetzt Sauerteig schlimmsten Artes waren, von Bosheit und Schlechtigkeit durchdrungen, sind wir jetzt ungesäuerte Brote geworden. Schreibt er so? In jener Freude, so lasst auch uns Festfeier halten, denn auch unser Pascha, Christus, ist geschlachtet. Und deshalb fege den alten Sauerteig aus und seid nun eine neue, ungesäuerte Masse. Also genau, Pascha, ungesäuerte Brote, greift Paulus heraus aus der Summe aller Festordnungen und sagt, Brüder, da sind wir. Hier steht von uns geschrieben, das geht uns an. Und jetzt wollen wir prüfen. Damit schließe ich. Braucht aber noch 5 oder 7 Minuten. Und zwar, indem wir vom Verlesenen zurückkehren zum anfangs verlesenen Text in 3. Mose 23. Begnügen uns von Vers 9 an. Und Jehova redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommet, das ich euch gebe. Land ist immer der Boden der Verheißung. Für uns heißt das, alles, was Gott uns verheißen hat, an geistlichen Segnungen und Verheißungen, für uns. Und ihr seine Ernte erntet. Ja. Pascha handelt sich hier um Pascha. Und ihr seine Ernte erntet. Merken wir, die erste Festfeier ist schon eine Ernte. Und zwar, die Nachweise sind leicht zu bringen aus der Schrift, Gerstenernte spielt eine erste Rolle. Wann kam dann die Ruth und die Naomi zurück ins Land? Zur Zeit der Gerstenernte. Das heißt, zur Zeit, wo die Gemeinde Jesu entrückt wird, nicht? Da kehrt Israel zurück und die, die sich Israel anschließen, nebenbei. Das geht dann durch die ganze Schrift. Wenn ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Garbe, in der griechischen Septuaginta-Übersetzung heißt es hier, eine Apache, genau was Paulus schreibt, Erstling, Apache, der Christus. Garbe. Und denken wir jetzt noch schnell an was für eine Garbe? Das heißt ja zum Glück, im Pascha sollt ihr alles in eine essen. Gell? Also essen wir jetzt auch schnell alles in eine, was ich noch zu sagen habe. Das ist ganz in Ordnung. An welche Garbe denken wir? Genau die Garbe, die Josef darstellt, gegenüber seinen übrigen Brüdern aus Israel. Wo steht denn die Garbe? Die Garben seiner Brüder stehen ringsum und seine Garbe? Ne, die liegen alle. Und was macht seine Garbe? Die steht auf die richtet sich auf, während dem die anderen was tun? Sich zu Boden neigen. Das ist der Christus wieder, die Erstlingsgabe, ab Aché. Merken wir etwas? Und von dem ist alles andere, das Heil Israels, der 12 Stämme und das Heil der Nationen nach Israel, alles abhängig. Erstlingsgabe, ab Aché. Eine Gabe der Erstlinge, ab Aché, eurer Ernte, zu dem Priester bringen. Das ist unser Gott, der Priester. Und er soll die Gabe vor Jehova weben. Da heißt das so. Warum webt man dann? Um ein Kunstgewebe herzustellen. Was war denn Paulus vom Beruf? Teppichweber. Ich sehe ihn, und während er arbeitete mit seiner Hände Werk, für sich und seine Mitarbeiter, webte er in seinen Gebeten Tag und Nacht alle die Geliebten ein in das wunderbare Kunstgewebe des Leibes des Christus. Weben. Weiter. Die Gabe vor Jehova weben, zum Wohlgeruch für euch. Weiß Paulus auch etwas vom Wohlgeruch? Sehnt sich unser Gott nach Wohlgeruch des Heiligen Geistes, der Danksagung, der Freude im Herrn, wie die Wohlgerüche alle triefen sollen im Hause Gottes und im Garten Gottes? Zu einem Wohlgeruch für euch, am anderen Tage nach dem Sabbat, soll sie der Priester weben. Und ihr sollt an dem Tage, da ihr die Garbe webet, ein Lamm opfern ohne Fehl. Also, am gleichen Tag, identisch mit der Opferung des Lammes, geschieht was? Da wird die Garbe, diese Erstlingsgarbe, gewoben. Sind wir nicht nach dem alten Menschen mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit Christus gegraben, begraben, mit ihm auferweckt und lebendig gemacht und versetzt? Die Gegenwart Gottes. Am gleichen Tage, in dem das Lamm Gottes, das Passa Gottes durchgeführt wurde, vor 2000 Jahren, sind wir alle mit hineingewoben worden, nicht nur von Paulus, sondern vom großen Kunstweber, Meister Gott. Erstlingsgarbe, das Bild Gottes wird wiederhergestellt bei dieser kunstvollen Webearbeit. Ein Lamm schlachten, und wir, ihr Lieben, bilden mit unserem Haupte zusammen das Lamm Gottes, das eine. Wir sind damit gekreuzigt, wir sind damit gestorben, mit begraben, miteinander. Und Paulus darf sich erkühnen zu sagen, so erstatte ich an meinem Fleische noch, was mangelt an den Trübsalen des Christus für seinen Leib. Weil er auch mitgekreuzigt worden ist. Und in seinem Leben das reichlich erfahren hat, dass er mitgekreuzigt worden ist. Und ihr sollt an dem Tage, da ihr die Gabe webt, ein Lamm opfern ohne Fehl, einjährig zum Brandopfer dem Jehova, und sein Speisopfer, 2/10 Feinmehl, gemengt mit Öl, ein Feueropfer dem Jehova. Kapitel 21, Vers 6 sagt uns, dieses Speisopfer, das Feueropfer, bedeutet nichts Geringeres als das Brot unseres Gottes. Ich bin das Brot, das euch der Vater vom Himmel her gegeben hat. Das ist das Brandopfer. Und es kommt noch ein Trankopfer. Und sein Trankopfer, ein Viertel Hin Wein, Trankopfer, gibt es das bei Paulus auch? Ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, ich werde schon als Trankopfer gespendet über meinen Dienst für euch. Ein Trankopfer. Seht, erste Festordnung. Der ersten Festordnung und Festhandlung Gottes verdanken wir und alle Geschöpfe, dass es überhaupt noch möglich ist, in Zukunft Feste zu feiern, wo alles danach aussieht, dass man bald aufhören müsste, Feste zu feiern. Warum? Gott hat zuerst das Lamm schlachten lassen, damit trotz aller Sünde, Tod, Verderben und Verdammnis in ihren Ordnungen alle Geschöpfe der Reihe nach Fest sei erhalten können, bis zur letzten Vollendung. Amen.
Wir haben ja vorgesehen, für heute das Thema ins Auge zu fassen, die Entwürfe des Herzens. Und da durfte ich ein Schriftchen verfassen vor vielen Jahren mit diesem Titel. Kurze Untertitel: Der Wille, seine Größe und seine Grenzen. Die Zuvorbestimmung Gottes und das Gericht Gottes. Wille, können wir wollen, was wir wollen? Oder können wir das nicht? Es geschieht alles nach dem Willen Gottes. Was können wir dafür? Was kann ich dann wollen, wenn alles geschieht nach dem Willen Gottes? Und Gott will das Böse nicht. Und doch geschieht alles nach dem Willen Gottes. Und so können wir weiterfahren. Wir kommen von einer Verlegenheit in die andere. Und zwar weniger durch unsere Gedankengänge, denn wir sind ja in der Regel, Entschuldigung, primitiv, ne? Sondern durch die Probleme, die die Bibel selbst aufwirft und die Fragen, die die Bibel selber aufwirft, stellt. Da darf ich gleich sagen, das Wunderbare ist nun, dass die Bibel alle Fragen, die sie stellt und alle Probleme, die sie aufwirft, selber wieder beantwortet und löst. Und zwar überragend. Gut, dann sind noch Einzelpunkte, die ich kurz nenne. Der Wille und sein Wirkungskreis. Der Sitz und die Zentralbedeutung der Gedanken des Herzens. Drittens, der Ansatzpunkt für die Gerichte Gottes. Wo liegt er? Viertens, die Zuvorbestimmung und das Gericht. Fünftens, der Wesensunterschied des Gläubigen zum Ungläubigen. Sechstens, Gott verstockt Herzen. Verstockt Herzen. Warum? Wozu? Unter welchen Bedingungen? Siebtens, Gott bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Wird auch noch geschrieben. Darum geht's.
Ja.
Wir schlagen das Wort auf in Sprüche 16, Sprüche Salomos. Ich dürfte ja darauf hinweisen, dem Schriftchen, dass ich vor diesem Fragenkomplex stand und schon kapituliert hatte. In dieser Weise, dann müssen wir uns halt zufrieden geben, dass die befriedigenden Antworten auf diese Fragen alle erst drüben beim Herrn befriedigend beantwortet werden. Soweit war es. Und wie ich soweit war in der Kapitulation meiner Weisheit und meines Verständnisses dieser gewaltigen Dinge, komme ich beim Lesen an die Sprüche Salomos. Und da haben wir den ersten Vers im 16. Kapitel. Da heißt es, ich lese nach der Elberfelder Übersetzung: Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen. Oder Sache des Menschen. Aber die Antwort der Zunge schon kommt vom Herrn. Eigenartig. Wisst ihr, was ich da gedacht habe, als ich das zum ersten Mal mit etwas Aufmerksamkeit gelesen habe? Ich habe prompt gedacht, umgekehrt wäre auch gefahren. Und gedacht, was? Die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen? Das ist doch gar Gottes Sache, was im Herzen, die Dinge des Herzens. Und was ich daher plappere, das soll von ihm kommen. Versteht ihr? Mich. In meiner Torheit. Ja. Und dann, wenn man merkt,
dass man die Sache nicht versteht, was da geschrieben steht, dann hat man Gelegenheit, sich zu demütigen, vor dem Herrn zu sagen, Herr, du siehst wieder, ich bin scheinbar doch wieder mal verdreht und verkehrt. Vers 9 im gleichen 16. Kapitel. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber Jehova, der Herr, lenkt seine Schritte. Ein bekanntes Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt, haben wir schon irgendwo dort und überall gehört. Jetzt, wir haben jetzt zwei Gottesworte vor uns und diese bilden einen feinen Tresorschlüssel, mit dem man gewaltigste Schatzkammern der Weisheit Gottes öffnen kann. Also man muss nicht mit einem verrosteten Schlüssel murksen, bis eine Tresortüre aufgebrochen werden kann, sondern alles, was der Weisheit Gottes entspricht, geht spielen. Sonst ist keine Weisheit Gottes. Steht auch geschrieben. Nun, zurück zum ersten Wort. Die Entwürfe des Herzens seien Sache des Menschen. Da darf ich Folgendes aussprechen vorerst, wie die Dinge stehen, weil ich sie so weit sehen darf. Der Mensch kann wollen, was er will, aber nur da drin, nur da drin. Entwürfe, ein anderes Wort der Bibel ganz vorn, parallel zum Entwerfen, ist Dichten und Trachten. Wer erinnert sich an ein Wort ganz vorn in der Bibel? Gott stellt fest, kaum ist der erste Mensch gefallen und die Menschen haben sich vermehrt, stellt er fest, dass Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, aha, also was kann das menschliche Herz alles? Dichten, das heißt dichten. Dinge entwerfen, werden, entstehen lassen, die bis zum Augenblick noch gar nicht da waren. Die Gott schöpfungsmäßig den Menschen im Innersten seines Wesens ermöglicht hat, zu entwerfen, nach etwas zu trachten, zu überlegen. Das geht so weit, dass ein Mensch in seinem Herzen ganze Gerichtsverhandlungen durchführen kann. Wieso? Die Gedanken des Herzens, die sich gegenseitig entschuldigen oder auch anklagen. Also in meinem Herzen kann ich ganze Gerichtsverhandlungen führen. Über mich selber und über andere. Ich darf noch weiterfahren und sagen, der Mensch, auch Engel natürlich, alle mit Willen und Bewusstsein, vernunftbegabten Geschöpfe, kurz Engel und Menschen. Die können nicht nur wollen, was sie wollen. Ja, alle können wollen, was wir wollen, aber nie tun, was wir wollen. Das ist eine Weichenstellung, die sitzt, durchgehend. Das heißt also, im Verborgenen, im Inneren, da drin, wo es niemand sieht und niemand hört und niemand etwas merkt. Da können wir schalten und walten, können auch sagen, wie wir wollen. Soweit es Gott ermöglicht hat, ne? Dass ein Geschöpf da schalten und walten und tun und lassen kann darin, was es will, ist ja klar. Aber tatsächlich. Und jetzt ist es so, dass wir da drin mehr tun und lassen können, ausüben können darin, als wir nach außen imstande sind, zu tun oder zu lassen. Ich kann jetzt in den Gedanken meines Herzens, bin ich im Augenblick zu Hause in meiner Wohnstube und sitze dort am Tisch und freue mich, dankbar vor dem Herrn, was er mir da zugeteilt hat. Ist das möglich? Ich kann aber auch mit dem schnellsten Flugzeug nicht in dieser Kürze dort sein. Ich kann gelähmt nach dem äußeren Menschen auf meinem Bette liegen, kann nichts mehr tun, nicht mal mehr reden. Aber ich kann da drin ein ganzes Leben leben. Darin überlege ich, sollte ich noch einmal gesund werden, aber dann werde ich, und wenn es so kommt, mache ich so, und wenn es anders kommt, mache ich so. Also ich kann da drin ein ganzes Leben leben. Was ich nach außen unmöglich mehr kann, stimmt es. Der Mensch kann da drin mehr Dinge tun und lassen, als er nach außen imstande ist zu tun und zu lassen. Und zwar, was es immer gibt an irgendeiner Tätigkeit. Wir wissen ja, was der Schule, was Tätigkeitswörter sind. Ne? Darin kann ich alles beinahe schrankenlos ausüben. Da wir das Büchlein vor uns haben, ist am besten, um Zeit zu gewinnen, wenn wir da einige Beispiele herausgreifen. Psalm 58, Vers 2. Ja, im Herzen übet ihr Ungerechtigkeit. Also, da können wir in unserem Herzen Gymnastik treiben, in Ungerechtigkeit. Das griechische Wort für üben heißt da Gymnastik treiben. Psalm 62, Vers 4. Sie ratschlagen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen. Mit ihrem Munde segnen sie und in ihrem Herzen fluchen sie. Oh. Also was kann man im Herzen tun? Fluchen, nicht indem man nach außen stille ist, sogar, so weit bringen wir es, in unserer Verworfenheit, dass man nach außen segnen kann, sich als der Fromme darstellen kann und im Herzen flucht man. Markus 11, 23, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, das ist wieder eine Herzenssache, das Zweifeln. Die Anklage Jesu an die Jünger von Emmaus, Lukas 24, 25. O ihr unverständigen und trägen Herzens, warum glaubt ihr nicht allem, was geschrieben steht? Also man kann da drin sehr faul sein und nach außen sehr geschäftig. Apostelgeschichten, Geschichte 7, 39. Mose, welchem unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern stießen ihn von sich und wandten sich nach Ägypten zurück in ihren Herzen. Nach außen sind sie bei Mose geblieben, in der Wüste. In ihrem Herzen sind sie nach Ägypten zurückgekehrt. Römer 2,15, in ihren Herzen, indem ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Gedanken sind immer eine Sache des Herzens. Hebräer 13, deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre. Aber nicht, weil sie in der Wüste herumgeführt worden sind vor Gott, sondern alle Zeit gehen sie irre in ihren Herzen. Und da drin können wir ein Leben lang Irrwege gehen. Gehen. Irrwege. Psalm 53, 1. Der Tor spricht in seinem Herzen. Also dann trinken wir dann sie reden halten. Hört es niemand, sieht es niemand, merkt niemand. Matthäus 5, nein, Hiob 1, 5. Denn Hiob sprach, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. Modern ausgedrückt, die Söhne und Töchter Hiobs könnten ja immer noch fleißig in die Hausversammlung ihres Vaters gekommen sein, mitgebetet haben, mitgesungen haben, auch in ihrem Herzen haben sie gesagt, ach was, der Quatsch, ne? Weil sich losgesagt haben von Gott. Matthäus 5, 28, ich aber sage euch, dass jeder, es kommt ein Hauptargument, nicht der Sache nach, sondern dem großen Prinzip nach, meine ich jetzt besonders, ich aber sage euch, dass jeder, der ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen, dabei ist er noch der feine Mann, ne? Nur in seinem Herzen. Und jetzt kommt die große Sache, schlagen wir auf Jesaja 11. Jesaja 11. Da haben wir die feine Aussage in Bezug auf den kommenden Messias, Jesus. Wir haben vor uns in den ersten Versen das Reis, das hervorgehen wird aus dem Stumpfe Isais, und der Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Auf ihm ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wir wissen ja, diese sieben Stücke, die hier genannt werden, sind genau symmetrisch aufgebaut auf dem goldenen Leuchter. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Und jetzt geht's weiter, Vers 3. Und sein Wohlgefallen, Jesu, wird sein an der Furcht Jehovas. Wenn ich die Erlaubnis bekommen hätte von Gott, von diesen sieben Stücken des Geistes Gottes ein oder zwei Stücke auszusuchen, dann hätte ich sicher entweder den Geist der Weisheit oder den Geist der Erkenntnis, um den gebeten besonders nicht. An dem hätte ich besonders wohlgefallen gehabt. Und der Herr hat an dem besonders wohlgefallen, auf den, den wir alle zuletzt gewählt hätten. Darf ich einmal so sagen. Der Geist der Furcht des Herrn hat der Herr Jesus am meisten wohlgefallen. Ich darf hier auch nicht stehen bleiben, denn wir lesen weiter. Und er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Und jetzt gucken wir mal unsere Richter an. Wenn die einigermaßen ein gerechtes Urteil fällen wollen, müssen die erstens mal sehen, was am Tatort zu sehen gibt, was irgendwie an Bestand nachgeschaut, gesehen werden kann, aus den Akten ersichtlich ist, oder was die Zeugen aussagen, also was ihre Augen sehen und ihre Ohren hören. Davon sind sie abhängig. Und Gott verzichtet auf beides. Ja, wie soll er dann noch gerecht richten? Was meinst du? Was würdest du?
Weiß nicht?
Bitte?
Er weiß es sowieso.
Er weiß es sowieso.
Ja, aber er hat einen Plan für uns.
Ja, dann hat er gesehen, was geschehen ist, wenn er sowieso weiß. Dann hat er es gehört, was gesprochen wurde. Ne? Und dann wird er doch auf das sehen, was richten nach dem, was er gesehen hat und was er gehört hat. Ne? Also, das wissen wir doch, Kinder, schon auf der Sonntagsschule. Ne? Gott sieht nicht auf das, was vor Augen ist und hört nicht auf das, was das Ohr hört, sondern er erforscht das Herz. Bitte, jetzt haben wir schon einen Punkt erreicht. Wenn Gott richtet, dann erlaubt er sich nur dort zu richten, anzusetzen überhaupt, wo der Schuldige in heiliger, göttlicher Gerechtigkeit überhaupt beurteilt werden darf oder dann verurteilt werden darf, wo er etwas dafür kann. Wo es seine Sache ist. Nicht? Und das haben wir am Anfang gelesen. Was ist Sache des Menschen? Die ein Fürchter des Herzens. Weil wir da drin machen können, was wir wollen. Da drin. Ne? Wunderbar. Ne? Aha. So. Und jetzt darf ich gleich hier bleiben und weiterfahren. Und dann lesen wir doch, dass Gott die Gedanken der Herzen erforscht hat. Wann?
Von
wo? Von Ferne. Bitte, von wie Ferne? Von vor Grundlegung der Welt. Hat er schon die Gedanken der Herzen aller seiner Geschöpfe erforscht. Jetzt wenn ich sage, morgen gehe ich dort und dort, sagen wir, im Südpolargebiet, um das Gebiet zu erforschen, dann habe ich mit den gleichen Worten, ohne es auszusprechen, was bekannt. Jedes Gebiet, das ich morgen erforschen werde, ist mir heute noch eine unbekannte Größe. Ein unbekanntes Gebiet. Also ist für Gott das menschliche Herz mit all seinen Entwürfen und Bewegungen und Handlungen, Überlegungen, ein unbekanntes Gebiet. Wo sogar Gott nach seinem eigenen Willen, weil er die Geschöpfe wirklich so vor sich hinstellen wollte, dass die auch wollen können, was sie wollen. Nur hat er sich erlaubt, Forschungsarbeit zu tun, aber eine Forschungsarbeit verändert ja nichts am Bestand des Gebietes, was er erforscht, verwaltet nichts da, sondern er will nur einen Überblick gewinnen, was da alles vorliegt, um dann darüber verfügen zu können, ohne irgendetwas zu vergewaltigen. Nachdem nun redet die Schrift nicht selten von unseren Herzensentwürfen und Pflichten und Trachten des menschlichen Herzens, Überlegungen des Herzens, Gedanken des Herzens, als von, Achtung, als von Ratschlägen des Herzens, nicht? Dieser Ausdruck ist doch uns aber geläufig. Die Ratschläge des Herzens, aha. Haben wir uns nicht schon auch schon Gedanken gemacht und gefragt. Sonderbare Sache. Es geschieht nichts, es sei denn, dass es dem Ratschluss Gottes entspreche. So sagt die Schrift wieder ganz deutlich. Dann denkt man, ja, was können wir dann dafür? Dann bei uns die Gegenfrage oder die aufgeworfene Frage. Aber jetzt, da hat Bruder Heck die feinen Unterschiede im menschlichen Leben ungefähr so zur Darstellung gebracht. Ein Ratschluss wird nie gefasst von einer Einzelperson, sondern immer erst, wenn eine Gruppe von Räten ja, überlegend, berät, erwägt hin und her, kommen sie dann, wenn sie einig geworden sind, zu einem, kommt ein Ratschluss zustande. Wie sagt man dem, wenn ich das als Einzelperson tue, dann fasse ich einen Vorsatz bei mir selbst. Nicht schlimm. Nun haben wir tatsächlich in unserem Worte Gottes in Bezug auf Gott selbst auch, dass es einen Ratschluss Gottes gibt und daneben oder darüber einen Vorsatz Gottes. Der Vorsatz Gottes, den hat er, wie Paulus schreibt, gefasst bei sich selbst, ohne jemand zu fragen, weder uns noch Engel. Und worin besteht der Vorsatz Gottes? Epheser 1. Das ganze All, die ganze Schöpfung eines Tages unter Christus, unter ein Haupt zusammenzufassen. Das hat er bei sich selber als Vorsatz festgelegt. Jetzt aber, was ist jetzt oder dürfen wir verstehen unter dem Begriff Ratschluss Gottes? Nachdem wir gesehen haben, ein Ratschluss wird nie von einer Einzelperson gefasst. Das ist beim Vorsatz der Fall. Ein Ratschluss ist immer die Summe von einer Anzahl von beratenden Persönlichkeiten. Die fassen einen Ratschluss. Wer kommt jetzt in Frage, zum Ratschluss Gottes Ratschläge abgegeben zu haben? Wer kommt in Frage, bitte? Zum Glück haben wir uns schon gesetzt. Wir alle. Du und ich. Wir alle. Weil Gott die Ratschläge der Herzen aller seiner Geschöpfe erforscht hat. Jetzt kommt der Große. Hat er sich und nun nach abgeschlossener Forschungsarbeit, Riesenarbeit natürlich und unheimliche Arbeit für den heiligen Gott nicht, als ihm alles nun bewusst war, die Ratschläge aller Herzen von Engeln und Menschen, hat er sich eines erlaubt. Zu bestimmen, darf ich einmal so sagen, was von dem Wust von Ratschlägen der Herzen seiner Geschöpfe im Verborgenen geschehen, zur Durchführung, zur Ausführung kommen darf und was nicht nach außen kommen wird. So.